Grad global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Anja Backhaus hier. Hallo und herzlich willkommen. Die meisten Betriebe in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, sie alle spielen eine entscheidende Rolle für die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Ohne die KMUs geht's nicht. Allerdings stehen vor allem die kleineren Betriebe häufig vor großen Herausforderungen, also Klimaschutzauflagen, Anforderungen, und die Hürden sind sehr vielfältig und die Lage ist teilweise unübersichtlich. Viele wissen nicht genau, wie und wo sie anfangen sollen und welche Maßnahmen besonders effektiv und zielführend sind. Und der erste Schritt einer Transformation hin zu klimaschonenden Wirtschaften ist ja erstmal herauszufinden, wo stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin und was ist umsetzbar? Und bei dieser Analyse und bei der Identifikation helfen digitale Technologien. Ein Startup, das Unternehmen auf dem Weg hin zum klimaneutralen Betrieb begleitet, ist Climate Choice. Und Gründerin ist Lara Obst. Sie ist sehr aktiv in der Climate-Tech-Branche und der Gründerszene. Und sie richtet auch seit dem vergangenen Jahr den Climate Transformation Summit aus. Und Lara und ich, wir duzen uns, weil das ist ihr auch lieber. Hallo Lara Obst, willkommen bei Grad Global.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für die großartige Zusammenfassung gleich zum Einstieg. ja, ich brenne für die Klimatransformation und freue mich sehr, heute hier zu sein und darüber zu sprechen.
Vielleicht, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Erzähl doch mal etwas über dich und deinen Weg, weil ich habe gesehen, dass du einen Bachelor in Art and Culture Organization gemacht hast. Wie bist du denn dann zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
Ja, wie so oft im Leben, rückblickend macht das alles Sinn. Vorwärts und mittendrin war es etwas, kurviger. Aber ich glaube, was mich immer schon so umgetrieben hat, ist das Thema Impact. Und ich habe angefangen zu studieren, das war 2008. Und da habe ich jetzt damals noch nicht so die Begriffe Social oder Sustainability Entrepreneurship gefunden. Wusste aber irgendwie immer, dass ich das sehr, sehr spannend finde, wenn Menschen zusammenkommen, neue Ideen haben, was verändern wollen. Und das habe ich damals sehr, sehr viel in der Kunst- und Kulturbranche gefunden und habe damit eben angefangen und bin dann aber sukzessive auch durch Studium an der Leuphana, da habe ich meinen Bachelor gemacht, wo eben alle Studierende Nachhaltigkeit mitstudieren müssen sogar, bin ich dann immer weiter in den Bereich Social und Sustainability Impact gekommen und habe vor allem rausgefunden, das war so der erste kleine Schock, sage ich mal, dass es eben nicht reicht, wenn wir uns dann mit Forschung alleine aufhalten. Ich bin so aufgewachsen mit Recycling und Co. und dachte immer, Umwelt, das haben wir schon irgendwie im Griff. Und habe da dann eben auch im Studium rausgefunden, nee, so sieht's leider gar nicht aus. Und wir können noch so viel mehr tun. Und das Schöne ist auch, es sind auch sehr, sehr viele Lösungen da. Und die können wir auch einsetzen. Und das hat mich immer mehr dahin gebracht, wirklich auf die ganz großen Bereiche zu gucken. Und zwar die Emissionen, die aus der Wirtschaft kommen. Da kommt eben der große Anteil unseres negativen Klima-Impacts her. Mhm. Und das freut mich sehr, da heute jetzt mitwirken zu können.
Das heißt, deine Motivation war wirklich sehr konstruktiv orientiert. Du wolltest was ändern. Also du hattest schon so ein bisschen den Impuls, da geht was und ich will mitgestalten.
Ja, also ich habe tatsächlich auch mit 6 Jahren meine erste Demo auf dem Schulhof organisiert, wo ich verhindern wollte, dass Bäume gefällt waren. Ob das wirklich relevant war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich hatte schon immer so den Drang, so ein bisschen mitzugestalten und mich einzusetzen.
Und dann hast du ja die Plattform Climate Choice gegründet, ein eigenes Startup. Was war für dich ausschlaggebend? Weil dazu gehört ja auch erstmal viel Mut und Kraft. Ich meine, zu einer Demo auf dem Schulhof gehört auch viel Mut. Aber wie bist du darauf gekommen? Was ist so die Gründungsidee gewesen?
Ja, also die Gründungsidee, muss ich sagen, die ist auch wirklich bei uns drei GründerInnen entstanden. Also ich habe noch einen Mitgründer, Yasha Tarani, der aus dem B2B-Sales- und Business-Background kommt, und Dr. Ray Fahar, der digitale Finanzprodukte unter anderem auch schon im Silicon Valley gebaut hat. Und wir drei zusammen haben uns sehr, sehr viel ausgetauscht und gesagt, das war eben dann auch 2019, wir haben gegründet 2020, wo gerade so Fridays for Future ganz groß war und sehr, sehr viele Demos in ganz Deutschland stattgefunden haben und man gar nicht mehr das Gefühl hatte, allein mit dem Thema zu sein, sondern wirklich so zu sehen, okay, jetzt sind wir fertig, jetzt können wir was Neues gestalten, jetzt sind wir ready, da loszulegen, und haben wirklich so unsere drei Backgrounds, würde ich sagen, Software, Daten und Klima zusammengebracht und haben immer wieder gesagt, okay, alle stehen vor diesem Problem und haben das Gefühl, sie müssen das Rad neu erfinden. Aber es gibt schon so viele Ansätze und es fängt eben damit an, dass man erstmal versteht, wo man selber steht und dann zu gucken, wo entstehen meine meisten Emissionen und wie arbeite ich damit? Und das ist eben in der Lieferkette. Und haben so unser geballtes Wissen zusammengebracht und gesagt, okay, wenn man als Unternehmen was verändern will, dann muss man eben schauen, wo man Einkaufsentscheidungen trifft. Mit jedem Einkauf entstehen Emissionen, man kauft Produkte und Services ein. Typischerweise summiert sich das und bildet wirklich den größten Anteil in der CO2-Bilanz.
Jetzt gehst du schon sehr weit, Lara.
Und da geht man halt rein.
Gleich müssen wir nochmal intensiv darauf eingehen, was ihr da genau macht. Also für mich war jetzt nochmal wichtig zu hören, wie du sozusagen auf die Idee gekommen bist, auf die Gründungsidee gekommen bist. Also das kam so ein bisschen aus der Fridays for Future-Bewegung heraus, dass du gesagt hast.
Ja, das war die Motivation so drumherum, würde ich sagen. Ja, und dann aber mit meinen Mitgründern, weil Jascha tatsächlich auch ein eigenes Unternehmen hatte, wo er immer gesagt hat, ich wollte Nachhaltigkeit umsetzen, aber es ist so schwer, halt wirklich nachhaltig einzukaufen, gerade als Unternehmen. Da finde ich nichts. Ich bräuchte irgendwie eine Visualisierung. Und Ray, der dann eben aus den Datenprodukten war, naja, im Finanzbereich gibt es da halt Finanzratings. So, warum gibt es keine Nachhaltigkeitsratings sozusagen oder eine Visualisierung, an der ich mich orientieren kann? Und ich dann aus dem Klimabereich, ah ja, und da gibt es auch Indikatoren. Da müssen wir uns gar nichts ausdenken, wie man sowas raten kann, sondern wir können uns genau auch anschauen, wonach denn eigentlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz messbar ist.
Ja, vielleicht können wir da jetzt dann auch nochmal tatsächlich schon inhaltlich in die Tiefe gehen. Also ihr konzentriert euch ja auf das sogenannte Scope 3. Da müssen wir ja nochmal ganz kurz erklären. Also der Weg hin zum klimaneutralen Wirtschaften läuft über mehrere Ebenen. Scope 1 deckt sozusagen die direkten Emissionen aus dem eigenen und selbstkontrollierten Quellen ab. Scope 2 benennt die indirekten Emissionen, also aus Erzeugung von gekauftem Strom, von Gas, Wärme, Kühlung, die das Unternehmen verbraucht. Und dann gibt es eben Scope 3. Also das ist sozusagen das, worauf man sehr wenig Kontrolle hat. Also, oder was verbirgt sich dahinter? Vielleicht sagst du es nochmal, Lara.
Ja, das sind sozusagen alle Emissionen, die wirklich indirekt entstehen, vorgelagert oder nachgelagert des Unternehmens. Und das ist genau das Schwierige, wie du gesagt hast, das liegt außerhalb der eigenen Kontrolle des Unternehmens. Also wir sagen immer so, naja, wenn die Unternehmenstür zu ist, wird es halt schwierig rauszuschauen, aber das ist der Wirkungsbereich. Und das sehen wir ja auch inzwischen immer mehr in Gesetzen und Regulationen und auch Kundinnen fragen das. Ich will von einem Groß- und Konzern nicht nur wissen, dass sie erneuerbare Energien auf ihrem Headquarter benutzen und irgendwie in München und Hamburg Bäume vor den Häusern haben, sondern ich will halt auch wissen, dass die global fair und eben auch klimaschonend einkaufen und dass ihre Produktion und die Materialien, die verwendet werden und die ganzen Prozesse, die da drin stehen, dass die möglichst wenig Emissionen erzeugen. Und das hängt natürlich auch so vom Geschäftsmodell ab, aber typischerweise sind es eben mehr als 70% bei manchen Unternehmen halt die konkret Produkte herstellen, können das über 90% der Emissionen ausmachen.
Die entlang dieser Lieferketten entstehen sozusagen.
Genau. Also, und deswegen, wenn man da eben nicht reinschaut und es ist für die allermeisten Unternehmen auch wirklich schwierig, da reinzuschauen, aber wenn man da nichts tut, dann ist es halt wirklich schwierig, auch davon zu sprechen, dass das eigene Produkt dann klimaneutral ist, weil dann hat eben der Strom im Headquarter reichlich wenig mit dem eigenen Produkt zu tun.
Absolut, aber man muss natürlich auch sagen, dass genau gerade dieses Scope 3 die größten Herausforderungen für die Unternehmen darstellt, weil sie sind verantwortlich für die Emissionen entlang der Lieferketten, können sie aber ja nicht kontrollieren. Also wo liegen deiner Beobachtung und Erfahrung nach die größten Hürden?
Ja, also ich glaube, das ist immer so Schritt für Schritt und wir versuchen das auch so in drei Phasen aufzuteilen. Der erste Schritt ist, sich halt einfach mal einen Überblick zu verschaffen und anzuerkennen, das ist ein großes Problem, aber das dann nicht auszuklammern und nicht zu sagen, okay, wir bleiben einfach immer bei unserem Scope 1 und 2, wir messen das, wir gleichen das aus und damit hat sich das, sondern wirklich zu schauen, okay, wir sind in einem verantwortungsvollen Unternehmen, wir setzen uns Klimaziele, wir wollen die Emissionen reduzieren und dann muss ich mir erstmal anschauen, wo sind denn meine Emissionen? Und da kann man auch im ersten Schritt völlig in Ordnung mit Annahmen arbeiten und Durchschnittswerten. Das machen die meisten Unternehmen. Da muss man jetzt nicht gleich ganz genau nachrechnen, sondern dann kann man auch eben in Tabellen schauen und so weiter, produziere ich, was weiß ich, ein Auto oder ein Handy, dann gibt es dafür eben auch Beispiele an Emissionen und dann kann ich für mein eigenes Unternehmen und Geschäftsmodell rausfinden, stimmt das denn mit den 90% der Emissionen in meiner Lieferkette oder bin ich eins der Unternehmen, wo nur 20-30% in der Lieferkette stecken und das eben ganz anders ist.
Wie findet ihr das denn eigentlich genau raus, Lara? Du hast eben gesprochen, dass es ja Indikatoren gibt. Also weil du, das war ganz spannend, dass du meinst, die Impulse kommen so aus dem Finanzrating und es gibt Nachhaltigkeitsindikatoren. Welche sind das?
Genau, also wenn man sich das ganze Unternehmen anschaut und auf Unternehmensebene, dann sind das eben einmal die Emissionen selber, aber auch nicht nur. Also wenn man da dann wirklich bewerten will, wie klimafreundlich arbeitet ein Unternehmen, dann sind die Emissionswerte erstmal so ein Status quo in diesem Jahr. Das ist ja aber auch immer nur eingefroren in einem Zeitpunkt. Dann gibt es aber, und davon spricht man ganz viel aktuell unter den ESG-Ratings, die eben vor allem aus dem Finanzbereich kommen, also die für Environmental, Social and Governance stehen, dass man sich auch breitere Themen anguckt, sowas wie, was ist die Strategie des Unternehmens eigentlich? Gibt es Zielsetzungen, dass man eben Emissionen reduzieren will, dass man nachhaltig arbeitet? Und dann aber auch, gibt es Indikatoren, die diese Umsetzung der Strategie auch aufzeigen? Das wäre jetzt in dem Thema dann auch, gibt es irgendwie ein Programm, das Lieferanten einbezieht, wo nachgehalten wird, ob Emissionen runtergehen, ob verschiedene Maßnahmen wie erneuerbare Energien und so weiter umgesetzt werden, dass Energiemanagementsysteme da sind, dass man sich wirklich auch versucht, so einen Kontext anzuschauen und nicht nur diese eine CO2-Zahl hat, sondern sie dann in den Kontext setzen kann, wie hat sich die über die Zeit verändert, entspricht das der Reduktion, die auch angepeilt war, wenn ein Unternehmen sich also vorgenommen hat, in den letzten 5 Jahren, ich weiß es nicht, 20-30% zu reduzieren und die Zahl geht weiter hoch, dann ist es halt auf jeden Fall eine Negativbewertung, weil man dann sieht, okay, es gibt gewisse Kommunikation, Zielsetzung, aber man kann das nicht in den Zahlen ablesen, dass wirklich auch ein Trend zur Reduktion von Emissionen da ist.
Und wie wird das gemessen? Also anhand welcher Daten oder wie kommt ihr an die Daten?
Ja, das ist genau der Knackpunkt. Ja. Es gibt unterschiedlichste Bereiche. Was wir wirklich erstmal machen, ist, dass wir mit öffentlichen zugänglichen Daten arbeiten. Das heißt, viele Unternehmen legen diese Daten ja schon in ihren Nachhaltigkeitsreports offen. Oder wir haben über unsere Plattform eben auch ein Assessment-Tool, wo man diese Daten dann einträgt. Da gibt es dann auch verschiedene Freigaben. Das muss nicht immer gleich öffentlich sein, dass man diese Daten jetzt mit allen teilt. Aber für sich selber erstmal so ein Assessment durchführt. Okay, haben wir interne Berechnungen gemacht? Viele Unternehmen tun das auch. Haben wir gewisse eben Roadmaps aufgestellt, Zielsetzungen und dass man dann für sich einmal guckt, stimmt das, wo wir hin wollten und wo wir jetzt stehen? Und auch, was eben super spannend ist, wir vergleichen und benchmarken das dann mit Wettbewerberinnen. Häufig sind es aus der eigenen Branche dann zu schauen, okay, eine Analyse, die wir zum Beispiel gerade durchgeführt haben, ist für große deutsche Supermärkte, zu gucken, okay, da hat ein spezieller Anbieter dann gesagt, ich möchte das für mich feststellen, wie ich so in der Branche stehe, hat die ganzen Werte eingetragen und dann zu sehen, okay, meine Top 10 Mitbewerber, bin ich denn da jetzt im oberen Drittel oder eher im unteren? Und da auch sich zu benchmarken, was sind denn Hebel, die anderen auch setzen, um zu schauen, wo kann man sich eventuell verbessern.
Aber wir sprechen jetzt ja auch über die Lieferketten, das heißt ja auch über Lieferanten und Produzenten entlang dieser Lieferketten. Und ich habe von Unternehmen gehört, dass diese Lieferketten häufig total intransparent sind.
Genau.
Wie kann man denn da Licht ins Dunkeln bringen?
Ja, das wäre bei uns so der Step 2. Okay, also Schritt 1 ist wirklich erstmal zu schauen, wo stehe ich denn selber?
Also Scope 1 und 2 sozusagen, ne? Wo bin ich selber?
Ja, genau. Und da zu schauen, was erfülle ich auch? Und dann aber an die Lieferantinnen ranzutreten. Also, dass man immer auch erst dann, wenn man bei sich selber erstmal, sage ich mal, die Hausaufgaben gemacht hat, zu sagen, was kann ich eigentlich von meinen Geschäftspartnerinnen verlangen? Und die dann eben auch als Partnerinnen zu sehen und nicht zu sagen, wir haben hier einen Top-Down-Prozess und ja, wo sich viele, vor allem auch kleinere Unternehmen beschweren, ist, dass dann eben Zielvorgaben durchgedrückt werden und eher so eine Make-or-Break-Decision ist, also dass es heißt, so bis nächstes Jahr müsst ihr das ändern, sonst fliegt ihr aus der Lieferkette. Dass der andere Punkt ist, wie wir es eben versuchen in der Plattform, dass man dann wirklich auch offen zeigen kann, wir stehen selber hier, das sind unsere Ziele, Wir wollen so und so viel Emissionen reduzieren. Dafür müssen wir 70% unserer Lieferanten aktivieren, mindestens, die größten Emissionen von uns haben. Das kann man sich ja dann ausrechnen, wenn man so und so viel Emissionen reduzieren will. Die meisten eben in den verschiedenen eingekauften Produkten stecken. Und dann kann man sagen, ihr seid unsere Top-Lieferanten. Nur mit euch gemeinsam können wir diese Ziele erreichen. Und wir bitten euch eben, eure Daten dann auch einzutragen. Und das heißt dann selber wieder die Emissionen zu teilen. Und da ist das Spannende, da wird es dann ein bisschen leichter sozusagen, wenn man diesen Schritt geht. Die Emissionen von den Scope 1 und 2 sind praktisch meine Scope 3 Emissionen. Also der Lieferant selber muss jetzt auch nicht die allumfassendste, durchgängigste Analyse seiner Emissionen machen, sondern seine direkten Emissionen, Energieemissionen aus Scope 2, die reichen mir schon, um für meine Scope 3 Werte eine Verbesserung zu machen.
Aber wie könnt ihr denn überprüfen, was die Lieferanten angeben, oder besteht da vielleicht auch eine Gefahr des Betrugs?
Ja, also ich würde immer sagen, sobald man davon ausgeht, dass man Daten von Dritten sammelt, wird es schwierig, für alles die Hand ins Feuer zu legen. Mhm. Was wir in der Plattform machen, ist, dass wir verschiedene, also unser Hauptfokus ist wirklich, eine hohe Datenqualität zu erarbeiten, und dass wir verschiedene Angabemöglichkeiten machen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand dann beantwortet, ja, das liegt vor, das können Klimaziele sein oder Emissionsdaten, dass dann ganz genau versucht wird, abzufragen, in welcher Qualität liegen die vor. Und die erste Stufe ist immer, okay, das ist eine interne Berechnung. Das hilft jetzt fürs Reporting relativ wenig, aber da merkt man schon, also weil man sich dann auf die Daten kaum verlassen kann. Aber es hilft mir schon mal als einkaufendes Unternehmen zu sehen, dieser Lieferant ist in dem Prozess, das zu arbeiten. Und ich kann vielleicht unterstützen und gewisse Standards und Guidelines geben, damit ich diese Daten auch irgendwann verwenden kann. Ein anderer Schritt wäre aber auch, diese Daten wurden schon reportet und wurden schon von jemand extern auditiert. Und das liegt auch inzwischen schon vor. Wenn man also mit einem Finanzinstitut oder einem Berater zusammenarbeitet, dann sind diese Daten auch schon validiert. Und dann können diese Zertifikate hochgeladen werden und dann kann ich die auch in mein eigenes Reporting wieder aufnehmen.
Also wir merken schon, Daten sind ein Schlüssel zur Klimaneutralität. Aber ich frage mich, weil wir haben ja jetzt erstmal dann nur die Daten, die an sich retten ja nicht das Klima. Also die Daten liefern ja eigentlich Handlungsanweisungen, oder?
Ja.
Also was muss darauf folgen?
Ja, ich liebe es. Du führst genau durch diese drei Schritte durch.
Okay.
Genau, also weil sich selber anfangen, dann möglichst viel aus meiner Lieferkette verstehen und rausbekommen, wer steht denn eigentlich wo. Und das ist dann bei uns der dritte Schritt, in Handlung kommen. Und wir versuchen das Ganze dann eben wieder möglichst einfach in unserer Plattform runterzubrechen. Typischerweise haben dann eben einkaufende Unternehmen, die können sich das natürlich alles aus der Plattform rausholen. Dann haben sie endlos riesige Excel-Tabellen, wenn sie möchten. Bis zu jedem Unternehmen oder Lieferanten typischerweise bis zu 300 Datenpunkten. Das kann ja ziemlich verwirrend sein.
Ja, absolut.
Und wo wir das eben haben möchten, ist ja im besten Fall, dass das Nachhaltigkeitsteam damit arbeitet und oder der Einkauf, sodass ich dann auch Zukunftsentscheidungen treffen kann und sagen, okay, meine Lieferanten, und da arbeiten wir dann mit einfachen Visualisierungen. Wir ordnen sie dann ein in Level 1, 2, 3. Level 1 heißt, diese Lieferantengruppe steht ganz am Anfang. Meistens sind das immer noch 50% der Lieferanten oder mehr. Und da dann auch nicht zu sagen, okay, das ist jetzt schlecht, sondern das ist die Realität, wir fangen alle mit diesem Thema neu an. Und sich dann aber auch hinzusetzen und zu sagen, was kann ich als einkaufendes Unternehmen tun, um das zu verbessern? Da muss man sich jetzt auch nicht auf alle konzentrieren, manche haben eben hunderte oder tausend Lieferanten, sondern zu gucken, wer sind wirklich meine strategisch wichtigsten Lieferanten und gibt es welche, die eben in Level 1 sind, mit denen ich jetzt neue Vereinbarungen treffe oder Trainings anbiete oder eben in die gemeinsame Weiterentwicklung investiere, teilweise auch, damit wir uns hier verbessern. Mhm. In Level 2 sind dann die Unternehmen, die schon einige Daten haben, eben über eigenen Emissionen, über Klimazielsetzungen. Und mit denen kann ich meistens sogar schon in Pilotprojekte gehen. Da haben wir dann auch immer wieder das Feedback, dass einkaufende Unternehmen total überrascht sind, dass sie dann sagen, ach, wusste ich ja gar nicht. Ich habe hier, hatten wir jetzt gerade jemanden aus dem Kosmetikbereich, ein großes Unternehmen, die gesagt haben, wir sind total überrascht. Bei denen waren nämlich 80% und mehr der Lieferanten in Level 2, weil sie einfach schon durch die Unternehmenskultur über lange Jahre auf Nachhaltigkeit setzen und haben dann einfach dadurch auch schon Lieferanten ausgewertet oder ausgewählt, die schon sehr fokussiert auf Klima sind.
Super. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch bei Geschäftspartnerschaften wichtig ist, dass man so auf lange Sicht so eine Verbindung Verbindlichkeit schafft, ne? Also das ist wahrscheinlich doch so Vertrauen und Verbindlichkeiten ist auch nicht unwichtig, ne?
Genau, also wir erleben das auch sehr, dass eben, ich würde sagen, eher dieser ältere Top-Down-Ansatz, der auch häufig im Einkauf betrieben wurde, dass das ganz natürlich aktuell auch abnimmt, weil der Markt sich einfach total verändert hat. Wir haben so viele Stapelkrisen der letzten Jahre, dass die allermeisten auch gar nicht riskieren wollen, dass sie ihre Lieferanten jetzt in der Lieferkette verlieren, sondern wirklich eben auf, ich meine, wir suchen uns natürlich die Kunden auch durch unsere Kommunikation aus, aber die allermeisten erlebe ich wirklich so, dass sie sehr, sehr gerne auch auf Kommunikation setzen und auch sagen, sie bieten eben dann von sich aus Trainings an oder jetzt ein Automobilunternehmen, mit dem wir auch zusammenarbeiten, die extra einen Sustainability-Lieferantentag jetzt einführen, wo sie dieses Wissen, was sie durch die eigene Befragung einsammeln, auch wieder mit den Lieferanten teilen und sagen, okay, wir zeigen da dann auch transparent, wer sind die Top 10, was haben wir davon gelernt, machen Case Studies und teilen das Wissen dann aber auch wieder unter allen Lieferanten, um zu sagen, es ist unser gemeinsames Ziel, uns weiterzuentwickeln. Und gerade wir hier in Deutschland versuchen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in die Welt zu tragen. Wenn ihr mit uns das zusammen macht, dann könnt ihr potenziell auch global wachsen, weil das einfach so ein entscheidendes Thema ist. Und wir lernen hier alle voneinander, um uns für die Zukunft zu positionieren.
Ja, wow. Also das heißt, auch die Lieferanten merken gerade, dass sie da nur gewinnen können, wenn sie sich umstellen auf die neuen Ziele.
Total. Also ein entscheidender Faktor, den halt viele erleben oder was dann auch von Lieferanten an uns herangetragen ist, ist dann teilweise, dass sie sagen, oh, sie finden das super, dass sie sich eben auch aktiv beteiligen können, dass sie überhaupt eine Einsicht haben, nach welchen Kriterien werden sie bewertet, weil sie häufig eher das andersrum auch erleben, dass dann einfach kommt, okay, ihr wurdet ausgeschlossen oder in der Ausschreibung gab es etwas, was wir bewertet haben, ohne dass sie genau wussten, was, weshalb sie jetzt eine Lieferantenbeziehung dann verlieren teilweise. Also auf diese Transparenz zu setzen und in die gemeinsame Weiterentwicklung, das ist so der Key-Faktor, den wir dann sehen, neben den Daten, dass man darauf dann eben die Entscheidungen treffen kann, wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern und wie helfen wir uns damit gegenseitig dann auch unsere Geschäftsbeziehungen langfristig zu denken.
Also auf der Basis der Daten zu kommunizieren, ist auch ganz wichtig. Inwiefern könnte man eigentlich über die Erfassung der Emissionen und der engen Kooperation noch Einfluss nehmen auf die Entwicklung im globalen Süden, auf die Länder?
Aus meiner Perspektive sehr, sehr stark. Wir haben aktuell Lieferanten aus über 70 Ländern auf der Plattform. Das heißt, und die meisten einkaufenden Unternehmen sind aus der Dachregion. Das heißt, auch Unternehmen oder ich denke jedes Unternehmen weltweit, egal wo man angesiedelt ist, hat eben natürlicherweise globale Lieferketten. Also die direkten Lieferanten sind dann vielleicht noch in Europa. Und sobald man spricht immer von Tier 1, 2, 3, umso weiter man in die Lieferkette geht, spätestens in der zweiten Stufe ist man meistens sehr global aufgestellt. Und auch das Spannende, dass gerade erst von Science Based Targets ein Report, ich glaube sogar gestern erst veröffentlicht worden, das ist die Initiative, die weltweit wissenschaftlich geprüfte Klimaziele sozusagen anbietet, erfasst und aufzeigt, welche Unternehmen sich da positionieren. Das sind aktuell nach meinem Wissen fast 8000, die das committed haben. Und der stärkste Anstieg sind Unternehmen aus Asien. Das heißt, die haben dort noch gar keine Regulationen, die das verlangen. Aber dadurch, dass in Europa das gerade sehr reglementiert wird und eben auch verlangt wird, in Lieferketten da reinzugehen, kommt eben das auch in andere Gebiete, wo dann einfach Lieferanten selber für sich feststellen, okay, wenn ich mir Klimaziele setze, wenn ich meine Emissionen offenlege, dann habe ich eine viel höhere Chance auch in dem Fall dann in Europa Geschäft zu machen.
Ja, und gerade Asien, habe ich auch gehört, war nämlich bisher wirklich immer schwierig und viele produzieren ja in Asien. Also ist es wirklich enorm, was für Effekte das jetzt hat, die von uns ausgehen, wo wir auch immer sehen können, weil häufig sagen ja Leute, es bringt ja gar nichts, wenn wir hier was ändern, weil es so global alles so vernetzt ist, aber es bringt ja doch was, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, also ich glaube, wir hatten da lange auch die Perspektive, dass da nicht so viel passiert. Wir können uns jetzt nicht in allen Punkten, glaube ich, immer als die Vorreiterinnen sehen, auch wenn wir das immer gerne haben. Also gerade was in Asien und den USA zumindest von den Klimaschutzprogrammen und den Investments, die dahinter sind, da überholen sie Europa halt bei Weitem. Also der Ausbau von Erneuerbaren in China oder eben dann auch in den USA aktuell mit Wirtschaftsprogrammen, die in dem Bereich aufgebaut werden, um halt wirklich auch die komplette Umstellung von Unternehmen zu finanzieren. Da passiert sehr, sehr viel. dass das nicht alles Transparenz immer ist, das auf jeden Fall. Und in gewissen Bereichen dann eben auch mit Fairness und Verantwortung nicht unbedingt abgestimmt ist. Aber ja, wir sind nicht in allen Bereichen da die Vorreiterin. Ja, da passiert schon auch viel.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt auch noch, um bei uns zu bleiben. Ich habe bei der Jahreskonferenz der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima habe ich im vergangenen Jahr mit Nachhaltigkeitsmanagern von mittelständischen Unternehmen gesprochen, die schon sehr vorbildlich sind, sehr weit sind. Und die haben nämlich auch gesagt, dass für alle, die jetzt erst anfangen, sich mit Klimaschutzmaßnahmen zu beschäftigen, wird es sehr schwierig, weil die Anforderungen werden komplizierter, anspruchsvoller. Also wie wichtig ist es, den Unternehmen jetzt noch einen niedrigschwelligen und praxisnahen Einstieg zu ermöglichen.
Also das ist auch wirklich mit einer der Hauptpunkte. Wir sind selber ein datengetriebenes Softwareunternehmen, aber wir sehen eben, dass Technologie ist immer nur so und so weit. Es ist halt ein Tool. Es ist ein Mittel, was mir hilft. Aber am Ende ist immer die oder der Entscheider, die das Ganze umsetzen. Und das ist immer menschengetrieben. Und wir sehen das auch bei uns. Man möchte das immer gerne, dass das nur daran liegt, dass sie das Produkt so super finden. Aber am Ende ist es natürlich so, da sind intrinsisch motivierte Menschen in den allermeisten Fällen, die sich wirklich auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich, ob das jetzt wirklich die Nachhaltigkeitsabteilung oder eben auch nachhaltiger Einkauf oder nachhaltiges Finance, gibt es verschiedene Bereiche, wo wir zusammenarbeiten. Aber am Ende des Tages hat sich da irgendjemand entschieden, dieses Thema wirklich auf die Agenda zu setzen und da jetzt dran zu arbeiten. Und selbst durch die Regulation ist es noch wirklich nicht überall so, dass man sich jetzt heute entscheidet, da loszulegen. Mhm. Und am Ende liegt das wirklich auch immer an Menschen, die da Lust haben, etwas zu verändern, voranzubringen und am Ende auch von anderen zu lernen. Und das ist das bei uns auch, warum wir regelmäßig Webinare oder unseren Summit eben auch einmal im Jahr anbieten oder inzwischen auch eine Peer-to-Peer-Learning-Group, wo wir Kundinnen zusammenbringen, dass sie untereinander voneinander lernen. Dass ich glaube, die ganze Motivation wirklich auch davon lebt, dass man sich mit anderen austauschen kann und sehen kann, das hat wirklich einen Impact, was ich hier jeden Tag arbeite. Und das ist nicht ein Projekt von vielen und erst recht keins, wo es nur um Excel-Tabellen geht und wo man den Jahresbericht dann schreibt, sondern wo man wirklich, das macht mir am meisten Spaß, wenn man so die Motivation der Leute in den Augen sieht, dass sie wirklich das Gefühl haben, sich für die nächsten 10 Jahre auch in ihrem eigenen Job voll die Chance aufzubauen, weil das ein sehr, sehr spannendes Thema ist, wo sie eben über das Unternehmen hinausgehen und mit anderen an etwas arbeiten, wo sie ihre eigene Wirkung sehen.
Ja. Also der Impuls geht häufig tatsächlich von einzelnen Menschen, das kommt häufig auch von oben und dann eben ins Unternehmen, zumindest zu dem, was ich beobachte und an Erfahrung gesammelt habe. Aber viele haben natürlich jetzt trotzdem immer noch, also viele kleine und mittelständische Unternehmen vor allen Dingen, sind so überwältigt, also haben immer auch noch Angst oder sehen das als Bremse, diese ganzen Auflagen, Klimaschutzauflagen, die vielen Anforderungen. Du hast in einem Interview gesagt, dass Klimaschutz ein Innovationstreiber sei. Wie kann man das noch besser vermitteln?
Ja, also ich würde auch sagen, die Angst ist erstmal völlig berechtigt. Selbst wenn man in dieser Bubble drin ist, wo ich mich auf jeden Fall zu zählen muss. Ich habe wahrscheinlich jetzt gerade auch schon ziemlich viele Anglizismen um mich geworfen. Ich hoffe noch nicht so viele Abkürzungen.
Ja, viele fühlen sich nicht mehr mitgenommen und nicht mehr verstehen das alles gar nicht mehr.
Ja, ne? Also es entwickelt sich wirklich eine eigene Sprache. Es geht auch so rasant. Es ging ja wirklich in den letzten Jahren eins ums andere. Ist eben dem geschuldet, dass es wirklich halt auch schon 10 nach 12 ist. Dass eben wirklich aus der EU auch viele Regulationen kamen mit den Klimazielsetzungen, mit dem Green New Deal, Reportingpflichten und so weiter, dass da eins aufs andere folgt, sodass man und dann für jede dieser Regulationen ein eigenes Akronym geschaffen wird, dass es sehr, sehr, sehr einfach ist, da den Überblick zu verlieren und man auch so ein bisschen das Gefühl hat an der Fülle, so wichtig kann es ja nicht sein, wenn jetzt ja jede 10 Tage hier was Neues kommt, dann warte ich erstmal ab, was sich da so entwickelt. Also es ist super verständlich, aber, und das ist eben genau das, was ich versuche immer wieder zu betonen und was wir dann erleben in der Zusammenarbeit, gerade da sich so rasant entwickelt, wird eben der Unterschied zwischen denen, die einsteigen und die warten, immer größer. Ich bringe schnell immer so einen Social-Media-Vergleich. Die ersten, die auf Instagram waren, waren die sofort 1 Million Follower hatten. Oder die ersten auf LinkedIn. Es ist eben so, wenn man am Anfang mitspielt, dann kann man sich positionieren, dann wird man gesehen, man hat sehr, sehr schnell Sichtbarkeit, man kann Best Practices einbringen. Und das ist das, was wir so erleben, mit den Lieferantinnen, die eben häufig auch KMUs sind häufig Kleinunternehmen, aber die eben signalisieren, wir sind da dabei, wir wollen mitmachen, wir sind bereit, vielleicht in eine Pilotierung gemeinsam zu gehen, etwas umzustellen, was zu testen. Oder wir haben auch schon diese 10 Ideen im Schrank, die konnten wir nur noch nie mit jemandem finanzieren. Dass das jetzt wirklich so die Chance ist, zu sagen, okay, mein einkaufendes Unternehmen setzt da drauf, ich habe hier Ideen und dass man dann auf der anderen Seite eben offene Türen einrennt und dass sich Partnerschaften ergeben können, wohingegen dann die anderen 50%, die eben in Level 1 sind, also die allermeisten Unternehmen stehen eben am Anfang, die haben es langfristig kritisch, wenn sich da nichts verändert, weil sich die einkaufenden Unternehmen immer Klimaziele setzen, weil sie sich dazu verpflichten, Emissionen zu reduzieren und weil sie das nachhalten müssen und selber eben ein finanzielles Risiko haben, wenn sie das nicht aufzeigen können.
Also du würdest sagen, die werden fast langfristig abgehängt, dann zumindest in diesem Bereich.
Auf jeden Fall. Und was das Potenzial dann aber auf der anderen Seite ist, und das erleben wir dann eben oft mit dem Datenthema, häufig sind wir so ein Blueprint oder ein Beispiel halt im Unternehmen, dass dann datengetrieben Entscheidungen getroffen werden, dass Einkaufsprozesse oder Zusammenarbeit auch mit Partnerinnen durch Daten unterstützt wird, dass auch verschiedene Abteilungen darauf zugreifen können, dass man das Ganze eben nicht nur in einer Excel-Tabelle sammelt, die dann irgendjemand ablegt und vergisst, sondern dass wirklich auch unterschiedlichste Nutzer darauf zugreifen können und das sowohl fürs Nachhaltigkeitsreporting nutzen können, als auch für Einkaufsentscheidungen, als auch eben fürs finanzielle Reporting oder Steuerungssysteme. Dass wir das häufig erleben, dass dann auch gerade in Konzernen wir 5 bis 10 Leute zusammenbringen, dann in so einem Projektteam, die sich das erste Mal begegnen. Und die Gemeinsamkeit ist dann eben Klimaschutz und Nachhaltigkeit und da dann wieder neue Projekte draus entstehen.
Und das müssen wir, glaube ich, jetzt auch nochmal betonen, weil irgendwie ist das jetzt ja fast schon so, als würden dann die, die jetzt noch nichts gemacht haben, resignieren müssen und so ein bisschen ohnmächtig sind vor jetzt halt eben der Wucht oder diesen vielen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Aber man kann ja davon profitieren, von dem, was andere schon erreicht haben, geschafft haben. Also das heißt, es könnte jetzt auch schneller gehen vielleicht auch dann, als bei denen, die schon vor 10 Jahren noch bei Null anfangen mussten, ne?
Das auch. Also es ist ja auch viel, auch wenn da viel mehr Regulation ist, heißt das aber auch, es gibt eben viel mehr Guidelines. Also vorher musste man sich das alles selber erarbeiten und es gab alle möglichen Indikatoren und Systeme. Und inzwischen kann man eigentlich ziemlich eindeutig sagen, okay, das sind die Bereiche im Umweltschutz, die muss ich mir angucken. Und da gehört eben Klima und die Emissionszahlen dazu, ja. Da gehört der Stromverbrauch dazu und so weiter. Und wenn ich da meine Hausaufgaben mache, dann erfülle ich damit sämtliche Reporting-Vorgaben, ISO-Normen und es hilft mir für eine CO2-Berechnung, also dass es dann auch einheitlicher wird.
Jetzt ist es ja so, dass einige befürchten, das führe uns alle hin in eine Deindustrialisierung. Das wird auch immer wieder in einigen Narrativen so genannt. Inwiefern wird es zwangsläufig nicht dahin führen, Lara?
Also in die Wahrsagerkugel sozusagen kann ich nicht schauen, aber es geht ja, die Sprache ist ja eigentlich nie davon zu sagen, man muss jetzt aufhören zu produzieren, sondern es eben anders machen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer eben die erneuerbaren Energien, die kennen wir jetzt spätestens seit den 70er Jahren und haben da auch schon alle Tools für. Und wenn man weltweit Emissionen runterbricht, dann sind 70% aller Emissionen irgendwie an Energie gebunden. Ja. Und das ist wirklich so der Hauptteil, wo wir in verschiedensten Schritten eben von Transport zu Produktion und so weiter reingucken können, wo kann man denn möglichst viel erneuerbare Energie reinbringen. Und da bleibt der Produktionsprozess erstmal genau der gleiche. An dem kann man natürlich auch optimieren und auf Effizienz und Zirkularität und alles Mögliche reingehen. Aber nur schon, wenn wir überall möglichst viel Erneuerbare einsetzen, haben wir es eben geschafft, Emissionen deutlich zu reduzieren und haben erstmal eine weiterhin genauso funktionierende Wirtschaft. Wo wir in jedem Fall viel mehr hinkommen müssen, ist eben zusammenzuarbeiten und das Ganze nicht linear zu denken, also nicht ständig von Abfallprozessen zu sprechen, sondern wirklich zu gucken, wo kann ich in der eigenen Lieferkette oder auch von anderen Unternehmen schauen, dass ich Synergien schaffe, mir vielleicht Produktionsprozesse teile, Materialien teile. Und da hatten wir auch von einem Unternehmen, eine Brauerei tatsächlich, ein spannendes Beispiel, die dann auch gesagt haben, durch ihre CO2-Analyse haben sie halt nochmal verstanden, dass sie in der Produktion durch die Abwärme extrem viel Energie verbrauchen. Mhm. und sie eigentlich schon seit Jahren auch da wieder die Idee hatten, dass sie diese Abwärme irgendwie nutzen könnten. Und jetzt erst in den letzten paar Jahren durch die Energiekrise hatten sie dann den finanziellen Hebel dazu oder den Incentive, das zu machen, den Anreiz, und haben jetzt an ein Partnerunternehmen, was praktisch lokal vor Ort ist, diese Abwärme verkauft. Und haben, das hätten sie schon die letzten 10 Jahre machen können. Es ist ein produzierendes Unternehmen genau daneben. Und jetzt erfassen sie eben die Abwärme und bringen das in Form von Energie zu einem Partnerunternehmen.
SDG 17, ne? Letztes Ziel, Partnerschaft genau. Zur Erreichung der Ziele. Allerwichtigstes. Du bist ja auch ganz aktiv in der Climate-Tech-Branche. Also das ist so eine Branche, die im Aufwind ist. So beobachte ich das auf jeden Fall von außen. Wie blickst du auf diese Branche? Steht sie eher noch am Anfang oder sind wir schon sehr weit?
Ja, also das war tatsächlich so mein erster Schwenk, würde ich sagen, aus dem Social-Bereich zu Cleantech. Damals nannte sich das noch Cleantech. Mhm. Und alle, die den Begriff noch kennen, würden mir, glaube ich, zustimmen, dass die Branche halt schon sehr, sehr alt ist. Da würde ich sagen, eigentlich seit den 90er Jahren hat sich mit Solar, was ja mal stark in Deutschland angesiedelt war, der Seitenhieb kommt immer, dass es eigentlich mal sich stark aufgebaut hat. Es hat sich eben in den letzten Jahren stark verändert und ich würde auch sagen, berechtigt dann eben auch hin zu Climate Tech, wo es dann eben viel mehr auch noch spezialisiert in den Bereich Daten geht und Transparenz und Software und eben nicht nur in diese Hardware gebundenen, was man eher so bei Cleantech drunter verstanden hat, Solar, Wind, vielleicht Wasserkraft, große Systeme.
Ich KI find's total, vielleicht auch?
Was, welche genau, auf KI? Jeden Fall. Das würde ich eben in dem Climate-Tech-Bereich sehen, ist bei uns auch Teil der Plattform, wo es halt wirklich darum geht, dann große Datenmengen, also wenn wir wirklich von Hunderten oder Tausenden Lieferanten Daten sammeln, das eben nutzbar zu machen. Also so wenden wir es bei uns hauptsächlich an, weil jeder, der irgendwie mal eine Befragung durchgeführt hat oder versucht, in Excel von mehr als 2 verschiedenen Datenquellen Informationen zu sammeln, das funktioniert eigentlich nicht. Bei uns ist die KI dann angewendet, um eben diese verschiedenen Datenpipelines, wenn wir aus bis zu 300 Datenquellen pro Unternehmen Daten einspeisen, das Ganze vergleichbar zu machen, sortierbar zu machen, so zu erfassen, dass ich das auf einen Knopfdruck eben wieder raussortieren kann, filtern kann und auch diese Daten so nutzen, dass ich eben eine Art Visualisierung, Rating dazu habe, sodass ich mir eben nicht jeden einzelnen Datenpunkt angucken muss, um zu verstehen, was ist die Aussage dahinter. Aber ja, ich finde es total spannend, also deine Frage, wo stehen wir da gerade in der Branche, dass es eben nicht mehr so dieser eine Bereich ist, der sich jetzt auf Erneuerbare konzentriert, damit hat es angefangen und ist auch super relevant, sondern dass wir jetzt sehen, dass wir eigentlich Climate Tech und Clean Tech, wenn man das so sagen will, in alle Branchen bringen, dass es eben in die Finanzsteuerung geht, dass es in meine Business-Entscheidungen geht, dass wir im Einkauf das haben, dass wir halt überall gucken, wie kommt da Nachhaltigkeit rein und damit eben auch die Technologien und Lösungen vielfältig werden.
Also es ist nicht mehr so ein Bereich für sich, sondern es betrifft einfach alles. Es ist im Grunde überall präsent. Wo stehen wir denn 2050? Was meinst du, wie wir auf die Zeit heute zurückblicken aus unternehmerischer Perspektive?
Ja, ich glaube, wir werden zurückgucken, als dass das eine total spannende Zeit war, so ein bisschen wo das Internet erfunden wurde. Weil, also es ist geschichtlich, historisch, kulturhistorisch, glaube ich, hatten wir noch nie so viele sehr spannende, ich glaube, nicht nur eben Krisen, sondern Veränderungen weltweit. Wir haben eben eine Klimakrise, wir haben eine Flut an Informationen, an Daten, wir haben extrem hochentwickelte Technologien mit AI und jedes einzelne davon wäre eigentlich so, ich glaube, in den letzten 100 Jahren ein Riesenthema gewesen und wir haben das jetzt gefühlt in den letzten 5 bis 10 Jahren alles auf ein Jahrzehnt jetzt gedrückt und ich glaube, so rasant wird sich noch, wie jetzt in den nächsten dann 20, 30 Jahren noch nie unsere Gesellschaft halt an sich verändert haben, finde ich aber eben als eine sehr, sehr spannende Möglichkeit und sehe das immer mit dem Autor Harari, dass wir eben halt auch noch nie so gut gelebt haben weltweit. Das muss man immer wieder auch betonen. Wir sehen die ganzen Konflikte, aber weltweit an sich, wenn man nach den Nachhaltigkeitszielen geht, ging es der Menschheit noch nie so gut. Wir hatten noch nie so wenig eben Konflikte, selbst wenn wir die sehr präsent gerade haben. Noch nie so wenig Krankheiten, auch wenn das gerade so riesig war. Wir empfinden das halt alles anders, aber auf die gesamte Menschheit gesehen geht es uns eigentlich ziemlich gut. Und deswegen sehe ich auch so ein großes Potenzial, gerade jetzt eben halt auch zu gestalten und zu sagen, was wollen wir denn wirklich
grundlegend anders haben und wie können wir das zukünftig so denken, dass es nicht auf einen großen Knall hinläuft, sondern dass wir das, was alles gerade so in der Luft ist, mal zusammenpuzzeln und zu etwas zu sortieren, worauf wir richtig Bock haben. Und das ist eigentlich so das, was mich antreibt, da wirklich in Richtung eine positive Zukunft zu denken, gerade wenn wir auf eine Wand losrennen und wirklich sehen, wir haben die Chance, es besser zu machen, weil wir müssen es auch besser machen und alle sind eigentlich mit an Bord.
Das ist doch mal ein optimistisches Ende, Lara. Vielen lieben Dank. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke schön für die Einladung und dass ich da sein durfte.
Lara Obst ist Gründerin des digitalen Climate Choice, das mithilfe von Software-Tools Unternehmen unterstützt, vor allen Dingen die Scope 3 Klimaziele zu erreichen, wo teilweise über 90% der Emissionen entstehen entlang der Lieferketten. Daher ist es natürlich ganz wichtig, da anzusetzen und da auch einzusparen. Vor allen Dingen für kleinere und mittelständische Unternehmen ist das oft eine große Herausforderung. Sie fühlen sich teilweise überwältigt und Lara Obst hat mit mir jetzt über die Möglichkeiten gesprochen, dieser Überwältigung Herr zu werden und damit auch noch Partnerschaften mit Lieferanten und Produzenten auch im globalen Süden zu stärken. Sie hören gerade global den Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Das wiederum ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus und gerne können Sie unseren Podcast auch abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat kommt immer eine neue Folge. Und wenn Sie Anregungen haben, gerne in die Kommentarspalte oder an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören!